Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hombach und der
Fabian Ratzak. Servus Justin.
Hi, grüß dich, Fabian. So, wir haben heute auch wieder einen Gast bei uns in der Sendung, weil wir reden heute mal über das Thema Tribute Band. Kurz für den Background, ich bin ja für die, die es wissen, jetzt seit ungefähr 2 Jahren auch das erste Mal in so einer richtigen Tribute-Band und erlebe dann mal so ein bisschen die Welt des Coverspielens und des Tribute-Spielen und dachte mir, da holen wir doch mal einen Experten rein, jemand, der sich schon seit Jahren damit auskennt und deswegen haben wir heute Björn Müller als Gast, der derzeitige Gitarrist von Völkerbeil. Grüß dich, Björn.
Yeah, hallo ihr beiden.
Grüß dich, Björn.
Und ich freue mich, in eurem Podcast zu sein.
Genau, danke dir.
Ja,
Björn ist nicht nur eifriger Zuhörer von Let's Talk Guitar, was eine wunderbare Sache ist, sondern er ist auch der Gitarrist von Völkerball. Ja. Und Völkerball ist so die aktuell, ich würde sagen, größte deutsche Rammstein-Tribute-Band. Und da fahrt ihr richtig mit auf und darüber werden wir heute ein wenig reden. Ich muss ein bisschen, kann sein, dass ich ein bisschen abgelenkt werde hier und da. Die Katzen machen immer wieder Stress. Ich hatte auch vorhin eine kleine, kleine Geschichte wieder mit meinen Katzen.
Das,
die Leute hören ja hier gerne über meine Katzen.
So. Natürlich.
Warte, ich habe heute schon ein bisschen früher zum Mittag gegessen und habe mir Hühnchen mit Reis gemacht. Und dann habe ich ein bisschen mehr gemacht, weil ich mir dachte, jetzt müssen wir mal kurz. Hallo?
Ja, ist das jetzt so ein Ding, was
ich bin gerade an der Arbeit, lassen Sie es nur liegen. Also
eigentlich muss man das drin lassen, das ist lustig.
Ja, oder? Das ist eigentlich
normal,
cool.
Wie bitte?
Geh ruhig zur Tür, alles Gute, schneiden es raus. Oder? Wir kommen jetzt rein, oder was? Wir kommen jetzt rein.
Nee. Warte mal ganz kurz, bist du mal kurz ein bisschen hören? Nee, ich muss mal ganz kurz an die Tür.
Ja, gehen. Ja, mach das.
Nicht wundern, ich bin im Unterhaus.
Was? Alles gut, ich schreib schon mal die Zeit auf. Obwohl sowas, also ich höre sowas super gern, wenn ich so einen Podcast höre und da passiert irgendwas. Irgendwelche Handwerker sind da oder sonst was. Es kann schon mal ganz lustig sein.
Ja, absolut. Das habe ich den Justin auch gesagt. Das mag ich auch an eurem Podcast so. Das ist so, es klingt halt sehr, sehr frei alles. Und genau, also ich hätte jetzt nie gedacht, dass da was geschnitten ist, weil ihr manchmal einfach Sachen drin lasst, die andere vielleicht rausschneiden.
Eigentlich schneiden wir auch nicht groß. Ne? Nur wenn wir halt jemanden haben und der sagt dann, ja, das muss besser raus, hat er irgendwie irgendwas über irgendjemanden gesagt, dann schneiden wir das natürlich raus. Ne?
Oder sowas. Ja. Oh Mann, die Post kommt auch immer in den unnötigsten Momenten. jetzt muss ich erstmal sagen.
Aber jetzt wäre eigentlich...
Ja?
Schade, jetzt, wenn du in Unterhose durchs Bild gegangen bist, wäre eigentlich der YouTube-Kanal.
Ja, das wäre mal Live-Schaltung.
Oh, mein neuer Jahresplaner. Yay. So, also Katzen. Ich habe heute ein bisschen früher Mittag gegessen, Hühnchen mit Reis und dachte mir, komm, jetzt machst du ein bisschen mehr. Du wirst bestimmt später Hunger haben. So. Und dann war ich alles am Vorbereiten für diese Podcast-Folge, bin nochmal schnell in die Küche gegangen, mir was zu trinken zu holen und schaue in meine Pfanne und dachte mir so, hatte ich nicht 4 Stückchen Hühnchen übrig gehabt? Warum ist denn da nur noch 1 in der Pfanne? Und dachte mir so, oh nein. Und guck schon so auf den Boden und sehe schon die Fettspuren durch die komplette Küche gehen und irgendwo dann klein Ingwie, der hier gerade entlangläuft. Komm mal her, Kleiner. So, das ist der kleine Ingwie.
Kann man ja auch mal sehen.
Genau, der hat dann gemütlich in seiner Höhle gesessen mit den ganzen Hühnchen um sich herum und
sich
schön zerfleddert und schön gefuttert. Ne, du kleiner Frechdachs.
Hast ihn zu viel Garfield sehen lassen.
Genau, geh weiter üben irgendwie. Du musst deine Arpeggios üben irgendwie, los. So, okay, wir kommen wieder zurück zu Gitarre und zu Musik und vor allem zu Völkerball. Aber Björn, erstmal über dich. Vielleicht magst du mal kurz dich vorstellen, wer du bist, was du so machst und deinen Werdegang kurz erläutern, bis zu dem Punkt, wo du bei Völkerball eingestiegen bist.
Oh je, ich bin ein Gitarrenspieler in Bonn ansässig und mache schon ganz, ganz viele Jahre Musik und Gott, was habe ich denn gemacht? Also erstmal war ich, nach dem Abi war ich erstmal an der New Music Academy ein Jahr und habe gleichzeitig Tanzbands gespielt, um mir das zu finanzieren. Habe dann als Musiker ein halbes Jahr gearbeitet. Damals gab es tatsächlich noch auch Studioarbeit zu tun. Da habe ich in Köln so ein bisschen für 2 Produzenten viel gemacht. Und dann bin ich noch mal rüber nach Los Angeles aufs GIT, was immer ein Jugendtraum war.
Das ist schon eine große Sache. Aber wann war das zeitlich gesehen?
Das war 1999.
99, wow.
Ja.
Da war das alles auch noch finanzierbar.
Ja, wollte gerade sagen. Obwohl es auch schon teuer war, mit Sicherheit.
Aber ich habe tatsächlich das letzte Jahr mitgenommen, als es noch finanzierbar war. Weil in meiner Zeit wurde die Schule verkauft und da seitdem weht ein anderer Wind. Also es ist viel kommerzieller geworden und also es ist mindestens das Dreifache, glaube ich, jetzt, was man zahlt.
Ja, das ist schon teuer. Und mit richtig vollem Programm, also auch Unterricht bei Scott Henderson und so gehabt und Mike Stern und den ganzen Leuten.
Absolut.
Geil. Ja, geil.
Absolut. Ja, und das Geile war eigentlich die Kombination, vorher hier an der NML gewesen zu sein, weil viele Sachen brauchte ich dann einfach nicht mehr. Mhm. Weil jetzt ein Gehörbildung oder Harmonielehre-Kurs, also diese Sachen kann man ja überall lernen. Und dann konnte ich mich auf dem GIT in einigen Kursen direkt austesten. Also ich habe dann mit den Tests quasi angefangen und musste dann diese Kurse nicht mehr belegen und nicht mehr zahlen, weil man zahlt jeden Kurs separat, genau. Und somit haben wir einen Deal geschlossen mit der Schule, dass ich noch das zweite halbe Jahr von dem Programm mache und dann quasi meinen Abschluss habe. Und dann konnte ich 6 Monate mich frei auf der Schule bewegen und musste jetzt nicht Pflichtkurse machen, sondern konnte mich einfach 5 Stunden bei Henderson in den Raum setzen.
Geil.
Zum Beispiel, genau.
Nice. Da bist du ja auch schon der dritte Gast von unserer Show, der bei im GIT war. Ansonsten war ja Peter Fischer ganz bekannt auch beim GIT. Markus, und natürlich Markus Demel war auch am GIT, klar. Ja, damals auch in den 80ern, aber super Erfahrung bestimmt.
Ja, genau, die waren 10 Jahre vor mir, glaube ich.
Cool.
Ja.
Ja, und wie ging es danach weiter? Dann bist du vom GIT runtergegangen und hier wieder in Deutschland oder warst du nochmal eine Zeit in Amerika?
Nee, wieder nach Deutschland. Und die Basis war dann erstmal der Unterricht. Also vorher habe ich schon sehr viel unterrichtet und die meisten Schüler haben auf mich gewartet, sodass ich da wieder mich einloggen konnte.
Das ist natürlich auch viel wert.
Und dann, also das war dann direkt möglich, irgendwie mein Leben zu finanzieren. Mhm. Und ich musste nicht irgendwie Jahre was aufbauen. Und an verschiedenen Musikschulen unterrichtet, verschiedene Bands gespielt, aber alles jetzt keine größeren Sachen. Und dann, also ich versuche auch jetzt über Umwege zu Völkerball zu führen, weil das eine interessante Geschichte ist. Ich habe damals in einer Rock-Tribute-Band gespielt, so eine Classic-Rock-Ding. Mhm. Und wir hatten einen Gig und unser Schlagzeuger konnte nicht. Und da hat mir ein Bekannter den Dirk Oechsle empfohlen. Das ist auch der Völkerball-Schlagzeuger. Mhm. Und er hat Aushilfe gespielt und er hat sich irgendwie nach dem Gig an mich erinnert und hat sich dann Jahre später bei mir gemeldet, ob ich Lust hätte auf eine Police-Tribute-Band.
Oh, okay.
Ganz anders.
Police ist einer meiner Lieblingsbands und Sting auch einer meiner Lieblingskünstler. Und das war natürlich dann absolut traumhaft. Aus der Band ist leider nicht viel geworden, aber immerhin habe ich mit dem Dirk in einer Band zusammengespielt. Und dann wieder Jahre später hat er mich in eine Band geholt, die hieß Frameless. Und das war eine recht erfolgreiche kommerzielle Popband. Also es gab sogar 4 Singles in Top 10 in Deutschland. Und da bin ich eigentlich gerade auf dem Höhepunkt von Frameless eingestiegen in eine Polentour.
Nice.
3 Wochen vor der Tour.
Geil.
Ja, das ging dann 2 Jahre, glaube ich. Dann hat sich die Band auch aufgelöst, leider. Und dann Jahre später hat der Dirk mich wegen Völkerball gefragt. Also irgendwie, ist das eine ganz wichtige Person gewesen für die verschiedenen.
Das heißt, du hast Völkerball nicht mitgegründet, sondern bist später erst eingestiegen.
Genau, lustigerweise bei unserem letzten Gig mit Frameless, wir waren bei der Oliver Geissen Chartshow. Vielleicht kennt jemand noch diese RTL Playback-Show.
Natürlich.
Und das war die letzte Sache, die wir mit Frameless absolviert haben. Wir haben uns eigentlich schon aufgelöst, aber wir haben gedacht, wir nehmen die Chartshow noch mal mit. Da gibt es ein schönes Hotel in Köln und gutes Essen. Also machen wir das nochmal.
Das muss man mitnehmen.
Ja. Und lustigerweise saßen wir da backstage im Catering und haben uns unterhalten, was wir denn jetzt nach Frameless machen. Und der Dirk meinte, er wird gern irgendeine Tribute-Band gründen. Und er meinte dann, das ist eigentlich ein unglaublicher Zufall, er meinte dann, ich würde gern sowas machen wie Boss Hoss, kennst du die, fragt er mich. und Bosshaus waren auch in der Sendung und saßen hinter ihnen am Tisch. Dirk wusste das aber nicht und ich meinte, ja, die kenne ich, die sitzen hinter dir. Ich weiß nicht, wann so ein Zufall war. Ja, und ich wollte dann aber meine eigene Musik machen und habe dann nach Framis mein eigenes kleines Instrumentaltrio Spitzbart gegründet.
Mm, cool. Was war das für Musik? Was hast du da gemacht?
Schwer zu sagen. Also rockiger Sound und größtenteils rockbluesig, aber zumindest live hat es dann schon so den Spirit vom Jazz gehabt. Sehr frei und es konnte alles passieren mit den Stücken, was eben passiert. Cool. Ja. Wir haben auch größtenteils Jazzclubs und auch Jazzfestivals gespielt mit dem Projekt.
Das heißt, wir haben hier vor uns sitzen einen Jazz-ausgebildeten Jazz-Rock-Blueser, der dann zu einer Rammstein-Tribute-Band geht und harte deutsche, neudeutsche Härteriffs spielt und die alles andere als mit Jazz wahrscheinlich zu tun haben.
Ja. Ich habe jetzt ein paar Sachen dahin, auch ein paar Bands und Stilistiken und Sachen, die ich gemacht habe, nicht aufgezählt. Das waren jetzt so die wichtigsten. Ich war natürlich immer, ich bin mit Metal aufgewachsen und und diese Art zu spielen gefällt mir total und das habe ich jetzt nie wirklich abgelegt. Auch wenn ich mal versucht habe, irgendwelche Jazz-Skalen einzubauen.
Sehr cool. Genau, und dann bist du eingestiegen oder wurdest gefragt, bei Völkerball zu spielen. Wie lange gab es Völkerball da schon?
Die gab es da, glaube ich, schon 5 Jahre. Fünf Jahre und der Gitarrist, den ich ersetzt habe, der hat seine Doktorarbeit gemacht, der hat Psychologie studiert und dem wurde das Völkerball wurde immer größer und ihm wurde das einfach zu viel und es war nicht machbar, beides zu kombinieren. Ja,
okay. Wahrscheinlich auch eine Familie und so und dann.
Ja, so da noch nicht, aber, ach so, okay. Aber die Gigs wurden halt schon immer mehr und Völkerball ist ja schon eine Sache, die man nicht nebenher macht. Das ist ja eigentlich bei uns allen die Hauptsache, was wir beruflich machen.
Ja, dazu werden wir wahrscheinlich gleich dann auch noch kommen, wie das so im Alltag aussieht. Von der Größe her, wie kann man sich das ungefähr einschätzen, wie groß Völkerball damals war? Also so 20 Shows im Jahr oder schon auch mit den ganzen Pyro-Effekten, die ihr jetzt habt, oder doch deutlich kleiner, aber immer noch größer als die meisten Tribute-Bands? Oder wie könnte man das so skalentechnisch, also jetzt in skalierungstechnisch einschätzen?
Also du meinst, als ich eingestiegen bin?
Genau.
Da die
genau.
Größe. Oh Mann, ich muss mich echt zurückerinnern. Also, ich denke mal, wir haben so Clubs gespielt zwischen 500 bis 1000 Leute. Mhm. Und das war auch die. Und Pyro und die Show gab es grundsätzlich schon von Anfang an. Also, da war ich zwar nicht dabei, aber ich kenne es genau. Also, ich muss sagen, das haben die Gründer von Völkerball wirklich fantastisch gemacht. Ich hätte eher, also meine Herangehensweise wäre wahrscheinlich viel ängstlicher gewesen. Ich hätte gesagt, lass uns erstmal ein Ding auf die Beine stellen, klein anfangen und dann einfach mit Gigs und mit Erfahrung wachsen und aufrüsten mit Pyro und Show und so weiter. Das haben die aber eben.
Die Kacke gehauen.
Ja, die haben das vollkommen richtig gemacht. Die haben alle investiert mit ihrem Privatvermögen und das war nicht wenig. Genau, haben eine Kulisse gebaut, die Bühne quasi angefertigt, haben ein Jahr lang geprobt, sind ins Studio gegangen und haben sich aufgenommen, um zu hören, wie es klingt, haben sich ein Ballettstudio angemietet, um die Kulisse und alles aufzubauen und sich im Spiegel zu sehen, um aus der Sicht des Zuschauers die Show beurteilen zu können. Also die haben ein Jahr vor dem ersten Gig diesen ganzen Aufwand betrieben, wirklich mit einer fertigen Show auf die Bühne zu gehen. Genau, also die Show gab es halt dann in Grundzügen schon vorm ersten Gig, war alles schon grundsätzlich da.
Krass, also auch so ein bisschen Hit- und Miss-mäßig. Also entweder wird es jetzt
aber cool.
Gut und wenn dann richtig oder halt gar nicht.
Genau, und ich glaube, das war genau richtig, weil wenn man jetzt mit einer kleinen Show anfängt und man spielt bei einem Veranstalter, der behält einen natürlich auch so in Erinnerung. Also da wird sich
der
dann.
Der erste Eindruck, ja.
Ne, also er wird sich dann eher für eine andere Tribute-Band entscheiden, die vielleicht einfach mehr Show hat, als dann zu sagen, ja, vielleicht sind die ja mittlerweile gewachsen. Also ich glaube, so funktioniert das nicht.
Vor allem, wenn du da direkt aufschlägst mit Pyro und was weiß ich, dann sind die Leute direkt geflasht und für den Veranstalter ist das natürlich dann, trinken die auch ein bisschen mehr.
Ja, Ja, klar.
Du setzt direkt ein Statement auch irgendwo. Du setzt jetzt auch nicht nur, okay, wir spielen die Musik von Rammstein, sondern man setzt das Statement, ja, wir geben euch die Erfahrung von Rammstein, in vielleicht nicht allzu groß, aber in erschwinglich und klein. So, Rammstein auf Wisch bestellt. Aber genau, dass man quasi das dennoch weiß, was man hat und man eben auch, weil das gehört ja bei Rammstein auch vor allem mit dazu. Das ist ja nicht so, dass du dort die 10-minütigen Songs hast, die dich in eine andere Welt katapultieren und wo du ganz viele Dinge musikalisch drin erleben kannst, sondern beim Live-Geschehen gehört ja dieses Extreme und auch dieses Provokante, wo ja Rammstein auch rauslebt, so ein bisschen mit dazu.
Ja.
Und da muss man, glaube ich, als Coverband hat man da schon die schwere Verantwortung, ich glaube, das mitzutragen. Jetzt anders wie bei mir in der Megadeth Tribute Band oder in der Dream Theater Tribute Band, die ich mir aufgebaut habe, wo der Show-Effekt quasi das Spielerische ist, da die Leute allein davon geflecht sind, dass man es spielen kann, gehört das halt einfach bei Rammstein sehr stark mit dazu. Ja.
Mhm. Ja. Ja, wobei die Band natürlich trotzdem, ich bin jetzt 10 Jahre dabei knapp, wir werden schon spielerisch auch immer besser und tighter. Ich meine, da geht es um andere Sachen als Virtuosität, aber es ist trotzdem, ich sehe durch Völkerball, weiß ich halt Timing und Feinheiten, auf die ich vorher nicht geachtet hätte, viel mehr zu schätzen. Also da habe ich schon wirklich viel gelernt. Was ich noch sagen wollte, ich meinte gerade, die Show war von Anfang an da. Das stimmt schon, aber sie ist natürlich jetzt trotzdem gewachsen. Also es gab dann verschiedene Pyrotechniker und Pyrotechnikfirmen, die immer größer wurden, also immer mehr gemacht haben. Weil ging natürlich auch dadurch, dass wir größere Hallen gespielt haben. Und das Licht und so weiter, das ist natürlich alles dann trotzdem mit größeren Shows mitgewachsen und wurde immer wieder neu programmiert und neu designt alles. Und die Bühne wurde auch irgendwann nochmal komplett neu gebaut.
Okay. Genau. Das heißt, ihr habt quasi ein eigenes Bühnenbild für euch auch und geht nicht einfach wie wir jetzt in irgendeine Clubshow und stellt Schlagzeug auf, Gitarren auf und gut ist, sondern ihr habt quasi immer auch eine eigene Bühne mit dabei.
Genau, es gibt eine eigene, genau, also wenn man mal YouTube-Clips von Völkerball sieht, diese ganze Kulisse, die auf der Bühne steht, das ist das, wovon ich gerade spreche, die wir immer mit anschleppen.
Aber ihr baut die nicht selber auf, ihr habt Leute, die das aufbauen.
Ja.
Oder baut ihr, ich wollte gerade sagen, weil dann bist du ja völlig fertig danach.
Ja, aber da muss ich sagen, da habe ich auch das Glück, ich möchte das gerade, falls das meine Freunde von Völkerball hören, in den ersten Jahren hat die Band es selber auf und abgebaut. Oh, ja, und das heißt, genau, die Gigs gingen dann bis morgens 4 oder 5 Uhr, weil der Aufbau, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 3 Stunden gedauert hat. Also 3 Stunden aufbauen, 3 Stunden abbauen.
Krass. Das ist nicht ohne. Eieiei, das muss man auch erstmal als Commitment mit beitragen, so. Dass man halt sagt, okay, man baut doch den ganzen Kram immer wieder mit auf. Boah, das, ich glaube, da hätte ich keine Lust.
Ich auch nicht.
Ja, Hut ab.
Ja.
Bist du völlig geredert nach dem Gig und dann musst du noch alles abbauen. Boah.
Ja, vor allem, es ist halt eben nicht nur so, wie wir es kennen, den Amp und dann irgendwie die Boxen rumschleppen, sondern halt noch deutlich mehr. Das ist schon nicht ohne. Aber jetzt habt ihr eine Firma, die das für euch macht? Eine Firma, die das immer wieder macht? Oder wechselt das quasi von Show zu Show?
Nee, wir haben eine Pyrotechnik-Firma, die halt die Pyrotechnik, also das ist schon ein Team von uns. Das sind immer dieselben Leute, die mit uns mitreisen. Aber es ist halt, es war eine Pyrotechnik-Firma, die wir gefragt haben, ob die das mit uns machen. Und somit ist das ein eigenständiges Unternehmen.
Okay.
Genau. Trotzdem fühlt sich das wie ein Team an, das Ganze.
Cool.
Genau. Und,
ja, wenn man halt die ganze Zeit mit auf Road ist, auf der Show ist und so, dann wächst man da zusammen. Ja.
Genau. Aber ansonsten die Techniker, die dabei sind und Bühnenarbeiter und so weiter, die gehören dann zum Völkerball. Tross.
Cool.
Ja.
Und auch da, genau, auch da dachte ich von Anfang an nicht am falschen Ende gespart. Es waren halt schon direkt gute, also eigentlich die jetzigen Licht- und Tontechniker dabei. Und das waren halt wirklich die besten Leute, die man überhaupt kriegen konnte. Und die wurden direkt vom ersten Gig an bezahlt. Soweit ich das vom Hörensagen her kenne. Und das heißt, die Band hat nicht unbedingt Gewinn gemacht, die ersten Gigs, weil halt die Techniker schon auf jeden Fall ihre Gage bekommen haben.
Wie ist das denn, Risiko. Wenn man das mit einer Rammstein-Show vergleicht, gibt es da auch, ich sag mal, eben nicht nur musikalische Elemente, wo man sie kopiert, sondern auch eben richtige Pyro-Elemente, wo ihr sagt, das machen Rammstein in dem Song, in der Show auch, also machen wir das auch so, oder ist das halt, dass ihr sagt, ja, okay, hier mal ein Fackelchen, hier ein kleines Flämmchen, da tut jemand mal sein Wunderlicht auspacken oder so, oder ist es halt wirklich so, nee, dort fliegen die Raketen, also fliegen sie bei uns auch?
Ja, also es ist eine Mischung aus beidem. Es gibt so ein paar Elemente, zum Beispiel gibt es bei Rammstein, bei Du hast diese Schnurraketen, die dann quer durch die Halle fliegen und dann wieder zurück und dann gibt es auf der Bühne eine Riesenexplosion. Ich weiß nicht, ob das Rammstein auf der letzten Tour hatten, aber auf der vorletzten Tour zumindest.
Und so, man kennt es auf jeden
Fall. Ja, genau. Und diese Sachen, die haben wir natürlich pyromäßig auch an derselben Stelle auch am Krass. Start. Also weil das einfach super, super passt und ja, und wir auch eine Rammstein-Tübe sind. Also macht es Sinn, das auch zu kopieren. Aber ansonsten haben unsere Pyrotechniker auch Freiraum, selber Sachen auszuprobieren. Mhm. Also die kommen also schon mal
ganzens ins ja.
Die kommen
schon ganzens mal, ja. Extreme geht da quasi nicht mit, ich sag mal, mit Bogen, wo die ganzen Feuerdinger dran sind
doch.
Und der Topf, wo der Keyboard.
Doch, echt? Ja, klar. Ja. Also diese Elemente oder also der Feuerbogen, der gehört natürlich dazu oder auch bei meinem Teil der Kochtopf mit dem Flammenwerfer. Das ist alles.
Das habt ihr alles dabei.
Das ist alles dabei.
Krass, mega.
Das ist alles dabei. Ich habe jetzt nur gedacht, so kleine Effekte, halt ein Knalleffekt oder verschiedene Fontänen oder da bringen die Pyros immer mal neue Effekte mit, die einkaufen und probieren aus, wie die halt aussehen. Und da können die halt frei auch gestalten. Also es ist jetzt nicht jeder einzelne Knall exakt wie bei einem Rammstein-Konzert. Aber natürlich die großen Pyro-Effekte, die gehören eigentlich genauso dazu, wie man den Song performt. Also wenn man die Show schon.
Ach, krass.
Ja.
Ja.
Geil.
Wie ist das denn sicherheitstechnisch? Gab es da schon mal gefährliche, brenzliche Situationen, Risiken oder hat man selber Angst? Weil ich habe persönlich in meinem Leben auch nur einmal eine Show mit Pyrotechnik gehabt. Das war als Vorband von Conchita Wurst.
mega.
Bei den Wiener, also bei Wiener Parade hier, Gay Parade in Wien. Das war ganz lustig und ich hatte ein bisschen Angst gehabt um meine Haare, weil ich mir dachte, okay, ich habe das ganze Set mich quasi nur darauf konzentriert, bei dem Song nicht zu weit nach vorne zu gehen, weil da kommen Flammen nach oben. Sondern bin dann ganz absichtlich weiter hinten gestanden, habe gar nicht performt, weil ich da so Schiss vor hatte. Gewöhnt man sich daran oder genau? Erzähl noch ein bisschen einfach mal darüber.
Also genau das, was du gerade sagst, nicht zu weit nach vorne gehen, das ist auch bei uns eigentlich das, worauf man achten sollte. Trotzdem sind natürlich kleinere Unfälle passiert, die aber dann unsere Schuld sind, weil wir halt zu weit nach vorne gehen und dann über dem Pyros stehen. Und vielleicht nicht in Erinnerung haben, dass jetzt gerade auch etwas passiert, pyrotechnisch. Das ist schon.
Also so verbrannte Augenbrauen kamen schon überall mal vor, oder wie?
Ja, das sowieso. Also das mal. Ja. Aber jetzt schwerere Unfälle eigentlich nicht. Da haben dann doch die Pyrotechniker ein Auge drauf. Und als ich eingestiegen bin und die Show noch nicht so gut kannte und mich auch auf der Bühne zu frei bewegt habe, da habe ich dann schon des Öfteren unsere damalige Pyrotechnikerin vor mir stehend mit den Armen wedelnd und schreiend gesehen, dass ich sofort da verschwinden soll. Und das war halt dann schon
relativ normal. Sowas muss gut geplant sein. Das ist echt nicht ungefährlich, auf jeden Fall.
Ja, das ist es wirklich. Also manchmal stehen auch Flammenwerfer hinter uns und das kommt auf den großen Bühnen vor. Wenn man aber jetzt nicht diese ganz großen Bühnen vorher gespielt hat, hat man das nicht mehr so ganz im Bewusstsein. Also da muss man sich wirklich klar machen, jetzt nicht einfach rückwärts gehen. Das könnte unangenehm werden.
Probt ihr denn sowas richtig? Probt ihr denn sowas richtig? Oder das heißt auch jetzt nach so einem Jahr keine Show mit Pandemie und alles, muss man dann das richtig mit Pyro proben oder heißt das, na okay, mal gucken, ob das live klappt oder nicht?
Also wenn neue Sachen dazukommen, dann werden die geprobt oder zumindest werden wir von den Pyros natürlich genau aufgeklärt, wo was passiert. Da die Pyros aber ja nicht jedes Mal auf einer anderen, also wild auf der Bühne stehen. Die stehen natürlich vor uns. Also das heißt, wir haben jetzt ja wirklich sichtbar, wo die Pyros hochgehen. Nur es geht halt darum, dass wir wissen, wann was passiert, dass wir nicht überrascht sind. Aber lustigerweise hat sich das fast umgedreht, dass wir die Pyros, die gehören schon zur Show dazu. Und es gibt eine Show, die spielen wir in einem ganz kleinen Club in Siegburg. ohne Pyro, einmal im Jahr. Und diesen Gig zu spielen, ist für uns alle total seltsam, weil wir halt spielen und die Sounds, die wir gewohnt sind, dass es an einer bestimmten Stelle knallt oder das Feuer kommt, das ist nicht da. Und das reißt einen dann eher raus, weil man halt vollkommen aus der Routine ist.
Ja. Ja, das ist, man performt dann auch ein bisschen weniger vielleicht, weil man ja gewohnt ist, eben nicht so viel rumzulaufen auf der Bühne. Und auf einmal passiert halt nichts. Man könnte sich eigentlich frei im Raum rumbewegen, ja.
Ja.
Wie macht ihr das? Habt ihr da, ich sag mal, Markierungen auf der Bühne oder irgendwelche Hilfsmittel, die euch zeigen, okay, hier am besten in dem Raum stehen bleiben oder hier nicht hingehen? Solche Sachen, also alles mit Markierungen auf der Bühne quasi.
Ja, gerade auch wenn jetzt ein Flammenwerfer, genau, wenn jetzt mal, was ich eben meinte, eine Feuersäule hinter uns steht, was nicht bei jeder Show ist, dann gibt es schon Markierungen. Das ist dann, genau.
Aber ansonsten, glaube ich, merkt man ja auch dann irgendwann, wie du es gerade gesagt hast, okay, in dem Song, auf dem Schlag kommt auf alle Fälle eine Fontäne hoch und so. Und es wird jetzt nicht, glaube ich, eine Fontäne hochkommen, wo man gar nicht mit rechnet, weil man ja auch die Songs dann auch so kennt und man weiß, okay, da macht es auch einfach musikalisch Sinn, dass da eine Fontäne hochkommt, weil da jetzt gerade der Refrain ist oder sonstiges, ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du so die ersten Shows spielst, ich meine, wie lange geht so eine Show? 90 Minuten? Oder wie lange ist das
Set? Eher 2 Stunden schon.
Okay. Das ist schon ordentlich. Da muss er echt konzentriert auch sein, ne?
Ja, also gerade am Anfang, ne? Also irgendwann ist es Routine. Ich. Ja, genau. Klar. Ja. Ja.
Und, ja, aber das ist schon abgefahren.
Ja.
Das stelle ich mir schon ganz schön abgefahren vor, die ganze Pyrotechnik und der ganze Kram. Das ist bestimmt nicht ohne. Zum Glück musst du dich nicht während dem Spielen auch noch auf irgendwelche Major 7 Kreuz 11 Patches konzentrieren oder irgendwelche Tapping-Parts, sondern kannst da das dann auch mal ein bisschen laufen lassen. Der Kopf muss nicht auf der Gitarre oder auf dem Griffbrett fokussiert sein.
Ja. Trotzdem ist es eine gute Idee, fokussiert zu sein aus Spielen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht der technische Anspruch oder dass man jetzt improvisatorisch irgendwas ausfüllen muss. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob man auf sein Spiel fokussiert ist oder den Autopiloten einschaltet. Was auch jetzt nach der Menge an Shows ist das auch möglich. Also man kann auch spielen und ist mit dem Kopf irgendwie schon woanders und überlegt, welche, was abends noch im Hotelzimmer, was man sich dann vielleicht noch im Fernsehen anguckt oder so.
Welche Serie gucke ich denn? Ah, Feuersäule.
Und schon hat man die falsche Gitarre für den nächsten Song genommen oder so, ja.
Oh je.
Wie ist es denn in Tribute Bands, wird ja auch ganz klar Rollen definiert. Da ist es ja auch eher seltener der Fall, dass gesagt wird, also jetzt mach du mal das Solo oder hier mach du mal das. Sondern man will ja diese Erfahrung rüberbringen, also ist es ja auch wichtig, dort der Band, sage ich mal, sehr treu zu bleiben und eben wenig Freiraum, wenig kreativen, künstlerischen Freiraum in solchen besetzungstechnischen Dingern auch zu lassen. Wen übernimmst du denn da von den beiden Gitarristen? Bist du mehr der Richard Z. Kruspe oder mehr der Paul Landers?
Ich bin der Paul Landers.
Cool.
Und ich muss sagen, genau, das ist jetzt natürlich die grobe Rollenverteilung, was wir spielen, also wie wir die Parts auf den Gitarren aufteilen. Und, und von der Show war es am Anfang, als Völkerball gegründet hat, gab es so als Idealvorstellung die Völkerball-Tour. Also Rammstein haben damals nach dem Mutteralbum eine Tour gespielt, die hieß Völkerball.
Genau.
Oder es gibt zumindest eine Live-DVD, genau. Und das war damals, als sie Völkerball gegründet haben, war das die Vorlage, an der man sich orientiert hat.
Okay.
Genau. Und,
das war schon nach der Reise. Nicht nach der
Ach so, Reise, richtig. Ja, das war Reise. Genau, das war auch der Opener. Ja, richtig.
Ja.
Genau, aber das heißt nicht, dass wir jetzt, also der Sänger muss natürlich möglichst perfekt imitieren, weil Lindemann als Person ist natürlich wahnsinnig tragend für die Show. Da haben wir jetzt auch schon mehr Freiraum. Wir können schon auch irgendwie unser eigenes Ding machen. Also ich fühle mich jetzt nicht als Paul Landers. Ich kenne die Rammstein-Show und die Atmosphäre und darum geht's. Es geht darum, die jetzt zu rüberzubringen. Aber ich denke jetzt nicht, ich versuche jetzt nicht, Paul Landers als Persönlichkeit auf der Bühne in jeder Nuance irgendwie den zu imitieren oder zu spielen. Das nicht.
Klar, geht ja auch einfach nicht. Wir sind ja Persönlichkeiten ja auch da. Ja. Aber es stimmt schon, was du sagst, dass ich glaube, es gibt an den Persönlichkeiten, die da sein sollten, bei so einer Rammstein-Erfahrung, so eine gewisse Hierarchie. Am wichtigsten ist natürlich die Till Lindemann. Dann würde ich den Keyboarder als nächstes von der Art und Persönlichkeit sagen. Ich glaube, es wäre eher sehr schade für eine Rammstein-Erfahrung, wenn du einen Keyboarder hast, der einfach oben auf seinem Podest spielt und Keyboard spielt und halt eben diese ganze Interaktion und dieses ganze Verrückte, was der Flake halt auf der Bühne macht, wenn das fehlen würde. Also ich glaube, das ist auch noch wichtig nachzuholen. Und da hast du mal gemeint zu mir, da habt ihr auch den richtigen Keyboarder quasi für.
Absolut. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, wenn wir einen anderen Keyboarder bräuchten, wie das möglich wäre. Also der Typ, der Typ ist irgendwie Flake. Und ich habe gerade das Flake-Buch gelesen, das zweite, was ich übrigens wirklich empfehlen kann. Es ist wirklich richtig gut geschrieben und unterhaltsam. Also nicht nur für Rammstein-Fans. Und da musste ich habe gedacht, das ist unser Andi, wenn ich das Buch lese. Also irgendwie haben wir da haben wir da mit der Personalie am Keyboard extremes Glück gehabt, diesen Typen geil zu haben, ja.
Ja, Till Lindemann und, wird wahrscheinlich auch schwierig
sein. Genau, und Lindemann ist genau dasselbe. Also der René macht das wirklich so fantastisch. Erstmal, erstaunlicherweise kommt er äußerlich sehr nah. Und und die Stimme, was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, die Stimme auch. Also das ist schon ein extremer Zufall, so eine Person halt zu finden. Ja, ich glaube, das war auch vielleicht noch das ist blöd, dass ich jetzt immer für die Gründungsmitglieder spreche, aber nun gut, die werden es mir nachsehen. Völkerball bestand, zumindest Teile aus der Band waren vorher in einer anderen Coverband, die hieß Vampire, und die haben hier in der Region waren die ziemlich groß. Die haben aber alles gecovert, Guns N' Roses, Top 40, Classic Rock. Und als Vampire sich aufgelöst hat, haben Teile überlegt, wie machen wir denn jetzt weiter? Also ich glaube zwei oder drei Leute von Vampire. Und haben sich dann erinnert, dass die Rammstein-Cover-Songs besonders gut liefen. Und so kam die Idee halt, eine Rammstein-Tribute-Band draus zu machen.
Du hast vorhin was erwähnt, nämlich, dass ihr euch, oder dass damals als Völkerball gegründet worden ist, auch die Völkerball-Tour oder diese Live-DVD, dass die so ein bisschen Vorbild für stand. Auch von der Song-Auswahl, da würde mich mal interessieren, nämlich ob ihr sagt, okay, ihr identifiziert euch eher durch eine gewisse, auch eine gewisse Ära von Rammstein, also eher, ich sag mal, die in den 90ern, die beiden Platten, die da rauskamen, oder eher die 2000er, die drei Platten, die dort rauskamen, oder jetzt der neuere Kram, oder versucht ihr ein gutes Potpourri rauszubekommen, oder gibt es schon, ich sag mal, Tendenzen zu, okay, vom neueren Kram habt ihr jetzt nicht so viele Alben, aber sehr viel von dem 90er-Kram oder von dem 2000er-Kram. Wie sieht da so eine Setlist aus? Und meine nächste Frage im Anschluss dazu wäre, verändert die sich auch, oder habt ihr da wirklich 2-Stunden-Programm voll?
Also wir haben so viele Songs im Backup, dass wir auch die Setlist verändern können. Natürlich gibt es ein, das passiert auch ab und zu mal, dass die Setlist umgestellt wird. Aber natürlich gibt es einige Klassiker, die man spielen muss. Also ich könnte mir nicht vorstellen, eine Show ohne Sonne zu spielen oder ohne Du hast oder Mein Teil oder also Songs, wo einfach die Show extrem extrem wichtig ist, oder halt die großen Hits, das muss man einfach spielen. Trotzdem können wir variieren und wir sind jetzt nicht festgelegt auf eine bestimmte Ära. Das ist ein Mix durch alle Platten.
Okay.
Natürlich haben wir jetzt schon beim letzten Rammstein-Album, wir überlegen natürlich schon, was uns am besten gefällt, logischerweise. Worauf wir am meisten Lust haben.
Gibt's da eine Ära, die dich am meisten, die dir am meisten gefällt, wo du sagst, okay, das ist so die Ära, die mir am meisten Spaß macht zu spielen?
Ja, also, ja, schon. Ich bin ein totaler Fan von dem Mutteralbum. Mhm. Ich finde, dass es wirklich eine grandiose Platte ist.
Ja, war damals auch mein Einstieg in die härtere Musik und in die Rammstein-Musik, ja. Ja, das war damals sehr, sehr erfolgreich. Ich bin auch weniger der Typ aus den 90ern. Da konnte ich noch nie so richtig, Fuß zu fassen, auch vom Sound, weil das ja damals noch ein bisschen weniger so top produziert, also für die 90er vielleicht schon, aber halt verglichen mit den 2000ern ist das soundtechnisch schon was anderes, was Rammstein da gemacht haben. Aber das Mutteralbum ist schon ein tolles Album.
Ja, wirklich. Und lustigerweise habe ich Rammstein erst schätzen gelernt durch die Anfrage von Völkerball. Also ich habe vorher mit denen überhaupt nichts zu tun gehabt.
Okay, lustig. Aber ist oft so, dann hörst du dir das an und dann denkst du, okay, macht doch Bock, ne? Und ist geil. Besonders wenn du es selber spielst, ist auch nochmal was anderes, als wenn du es jetzt nur hörst. Ne?
Ja, 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 ganz genau. Und ich habe es halt nie wirklich intensiv gehört. Ich kannte natürlich ein paar Songs, aber mir war das immer zu simpel und zu stumpf. Aber was eigentlich gar nicht stimmt. Also da geht viel mehr ab, als ich so beim Nebenherhören damals überhaupt mitbekommen habe. Also die machen das schon wahnsinnig gut. Absolut. Und auch da habe ich, ja.
Ja, ich glaube, das ist so viel Liebe zum Detail steckt beim Rammstein im Kleinen, nicht Offensichtlichen, weil es ist halt jetzt nicht so, dass du halt irgendwelche dicken Sweeper-Patches da hast, die dir ins Gesicht ballern, wie technisch die Musik ist, sondern es ist sehr, sehr viel undurchsichtlicher, was da, glaube ich, passiert im kleinen Detail, oder man muss ein bisschen genauer in ihm drauf hinhören, damit einem erst, gerade aus Musikersicht und aus Musikerperspektive, vielleicht auffällt, wow, da steckt eigentlich echt was dahinter. Also es war für mich, da gab es für mich so ein paar Momente, weil ja, man stempelt Rammstein sehr schnell als simpel und einfach ab. Das ist, glaube ich, gerade als Musiker etwas, was schnell und einfach passiert. Aber für mich war das nochmal, wurde es nochmal deutlich interessanter, als mir ein Keyboarder mal erzählt hat, wie eigentlich keyboardtechnisch revolutionär der Flake so ein bisschen denkt und halt sehr, sehr, ich sag mal, neue, interessante Sounds in die Metal-Welt mit reinbringt, weil es ist halt nicht das typische Metal-Keyboard mit großen symphonischen Orchestern und es ist jetzt auch kein Jordan Rudess oder so, sondern es ist halt schon Flake, der da seinen eigenen Sound mit reinbringt und auch vom Arrangement und vom Songwriting. Als es hieß, dass wir uns hier für dieses für das Gespräch treffen, habe ich nämlich nur mal im Auto ein bisschen verstärkt Rammstein gehört. Und dann sind mir auch bei Songs, die ich früher viel gehört habe, sei es Moskau oder so kleine, auch harmonische Dinge aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, cool, da geht die eine Melodie in die eine Richtung und die andere macht eine Kontrapunktbewegung und solche Sachen, so Kleinigkeiten, die einem dann echt erstmal beim dritten, vierten Mal hinhören, auffallen.
Und das ist schon, und das vor allen Dingen immer echt tight auch, ne? Das ist nämlich das andere, ja. Das, was du mit der Band dann rüberbringen musst. Ne? Das muss tight sein einfach.
Ja, es ist unglaublich tight, es ist natürlich wahnsinnig gut produziert, die Rammstein-Sachen, also die Sounds sind grandios und genau was du meintest mit den die Keyboard-Parts, die machen es für mich aus, die sind manchmal so abgedrehte, vollkommen untypische Sachen, die Flake spielt und ja, das macht es irgendwie aus, harte Gitarren, Metal-Riffing eigentlich im weitesten Sinne und dann ganz komische Keyboard-Parts. Ja.
Ich erinnere mich da nur an, dass ich habe keine Lust Solo, wo er, glaube ich, irgendwie zwei Takte auf der B5 liegen bleibt und die ganze Zeit das durchzieht. Und das eigentlich so ein Ekelsound ist, wo jeder Musiktheoretiker sagen würde, ah, nein, das kann man doch nicht machen. Ja. Aber auch sonst, gerade auf der Reise gab es viele Momente mit Orchestern und so, solche Sachen wie, ach, wie heißt denn immer die Ballade von der Reise? Ohne dich. Ohne solche dich. Sachen, genau. Da ist ja auch sehr viel tatsächlich produziertes dahinter und das ist natürlich auch dann eine Herausforderung, das live umzusetzen, ja. Gehen wir mal auf den Sound ein bisschen ein, den du live fährst. Wie war so denn bis da deine Historie? Da hat sich ja auch, soweit ich weiß, ein bisschen was verändert, welche Amps du benutzt hast. Aber war es da für dich, sag ich mal, wichtig? Oder ist es da für euch wichtig, auch Gitarren-Amp-technisch und gitarrentechnisch einen nahen Rammstein-Live-Sound hinzukriegen? Oder kannst du auch dich mit einem Fender-Twin und einer Jazz-Gitarre da hinsetzen?
Ja, nicht was?
Nee, eher nicht. Das ist dann auch so eine Sache, die halt über die Jahre wächst. Also was ich halt meinte, ne, es war von Anfang an alles da, aber es wurde halt immer besser oder hat sich verändert. Und das trifft auf unsere Gitarren-Setups auf jeden Fall zu. Also angefangen habe ich mit einem Engel Powerball.
Ja, ist ja was Deutsches.
Ein sehr cooler Amp.
Deutsches, genau. Muss ja passen.
Ja, war ein cooler Amp. Ja, zumindest ein sehr schöner Metal-Sound. Also das hat schon Spaß gemacht. Dann hat die Band sich aber dahingehend entwickelt, es ist schon schwierig, mit Amps auf der Bühne zu spielen bei der Sache, die wir machen, da ja der Gesang oft sehr leise ist oder gesprochen. Und wenn dann rechts und links vom Sänger die Gitarren
schön 4x12er-Boxen.
Die Gitarren hochfahren. Das war ein Grund, weswegen die Boxen abgeschafft wurden, uns um mehr Platz für Pyro zu schaffen, glaube ich auch. Ja. Dass sich unser Gitarren-Setup verkleinert. Dann sind wir beide auf den Camper umgestiegen. Den habe ich drei, vier Jahre gespielt, glaube ich. Was auch cool war, aber jetzt bin ich tatsächlich auf das kleinste Rig aller Zeiten umgestiegen, und zwar den, den Tech 21, das Fly Rig von Paul Landers. Ach. Und da ist ja der Sans Amp drinne, den er ja sowieso auf den legendären Platten gespielt hat. Also näher kann man seinem Sound eigentlich gar nicht kommen.
Mhm, das stimmt. Und es ist halt Platz sparen, weil es ist ja nur so ein kleines Lineal, was du quasi auf den Boden legst.
Es ist unfassbar. Also ich müsste echt manchmal lachen beim Aufbau, wenn wir die großen Hallen spielen. Alles ist so pompös, die Pyro, die Bühne, 5 Millionen Kabel, die verlegt werden. Und ich habe mein Setup und das ist halt so ein kleines Ding. Und das ist alles, was ich für meinen Sound brauche. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an, auch beim Gitarrenset.
So sieht's aus.
Genau. Was für Gitarren spielst du da hauptsächlich live?
Ich habe eine Gitarre von einem Gitarrenbauer hier aus der Gegend, aus Bonn. Mit dem habe ich eine Kooperation. Der hat mir eine gebaut. Essence Guitars heißt der. Das ist meine Hauptgitarre. Und dann habe ich noch eine Paul Reed Smith.
Hm. Was für den Gitarren spielt der nochmal Paul Landers? Da komme ich gar nicht drauf. Weil Richard Z. Kruspe ist klar, der hat seine ESP
wollte ich gerade sagen. Ne?
Ja. Genau, aber Paul Landers, was spielt der nochmal? Genau,
seine Paul Landers spielt eine Paula, was ja auch passt. Es gab auch mal kurzzeitig ein Paul, Paul mit der Paula. Und es gab auch mal ein Signature-Modell, aber irgendwie ist das nicht mehr auf dem Markt.
Okay. Ah, wusste ich gar nicht. Weil klar, Les Paul Signatures gibt es ja eher seltener auch. Aber wusste ich gar nicht, dass Paul Landers da auch mal eine hatte. Ja, Richard Z. Kruspe fand ich als Jugendlicher immer total geil. Diese weiße ESP, die er hatte mit dem Rammsteinkreuz unten, wo die Batteriefach drin ist und so. Ach, das fand ich irgendwie als Jugendlicher immer ganz fancy. Geil. Spielt dann euer anderer Gitarrist da auch? Also ist er dann auch auf Tech 21 umgestiegen oder ist er beim Camper geblieben?
Ne, der ist beim Camper geblieben und der klingt auch ganz fantastisch damit. Ich hab komischerweise immer leichte Schwierigkeiten gehabt mit dem Camper. Okay. Also,
vielleicht das Spielgefühl vielleicht, ne? War nicht mal so der Sound.
Ja.
Mhm. Aber das hast du ja beim Tech 21 ja auch nicht. Das ist ja auch nur so ein Teil. Da hast du ja auch keinen
Ist das denn analog oder ist das digital?
Nee. Das ist komplett analog. Okay, das ist ein Unterschied. Ich glaube,
zumindest was das Spielgefühl angeht. Geht ja nicht um den Sound.
Ja.
Also natürlich geht es um den Sound, aber ich meine, wenn du dich unwohl fühlst beim Spielen, kennst du ja, wenn du einen Rechner einschaltest und hast ein geiles Plugin, aber die Latenz ist scheiße oder es fühlt sich doof an beim Spielen.
Ne? Ich glaube auch, dass es genau das ist. Also dadurch, dass ich mit Röhren-Amps groß geworden bin, und halt das Spielgefühl eigentlich absorbiert habe und darauf eingehen.
Was bin ich froh, dass ich in meinem Leben nicht mit Röhrenamps groß geworden bin. Mittlerweile wertschätze ich das so sehr, weil ich halt ganz viele Leute kenne, die echt Probleme haben mit dem Digitalen wegen dem Spielgefühl. Ich denke mir, warum fühlt sich doch genauso an wie mein Lean 6 früher?
Aber genau das ist es, glaube ich, wirklich. Es ist halt irgendwie die Sache, auf die man konditioniert ist und auf die man sich über Jahrzehnte einspielt. Mhm. Das ist ja klar, dass da ein Wechsel, also dasselbe wäre auch, wenn ich 30 Jahre eine Strat spiele und dann spiele ich eine Paula. Das ist da, glaube ich, genau dasselbe. Aber nur, dass es halt bei den digitalen Amps oder bei dem beim Camper ist es halt viel subtiler. Also es lässt sich nicht so leicht sagen, weshalb, also ich kann jetzt nicht direkt sagen, warum ich damit nicht so klar gekommen bin. Ich denke, dass es vielleicht die Latenz ist, weil wenn ich was Analoges spiele, fühle ich mich wohler. Mhm.
Ja, ist eine Latenz da, definitiv.
Ich glaube, die ist wirklich da. Und es macht komischerweise einen Unterschied gar nicht mal. Jetzt bei Völkerball steht ja alles fest, was ich spiele. Und da spielt es nicht so eine große Rolle, ob Camper oder nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass ich mit dem Camper nicht jammen kann. Ich kann nicht richtig loslassen und frei spielen.
Okay, interessant.
Und das ist dann, glaube ich, die Latenz, weil ich dann, wenn ich jetzt improvisiere, vielleicht mit einem weniger High-Gain-Sound, dann mache ich viel an der Gitarre und dann muss der Amp wirklich exakt auf die Gitarre eingehen und irgendwie macht der Camper nicht das, was ich konditioniert bin.
Mhm. Ist halt anders.
Nee, im Zweifel heißt das halt, das heißt halt vielleicht nur, dass ich ein Reptil aus einer anderen Zeit bin.
Genau, seid ihr beide. Ihr seid beide so alt. Ich bin mit euch. Ihr habt beide schon die 4 vorne, das ist,
so ist
schlimm,
das.
Schlimm.
Da kommst du auch noch hin.
In 10 Jahren.
Aber du kommst
aber das Schöne. Justin, danke, dass du unsere Rente zahlst, Mann.
Ach, ihr könnt ja eure ganzen Röhren verkaufen, dann habt ihr genügend Geld für Rente.
Ja.
Jetzt ist schon ein ganz interessantes Phänomen, finde ich, weil auf der anderen Seite, wenn du halt eben mit, das war kurz jetzt ausschweifend, aber wenn du mit eben digital groß geworden bist wie ich, dann hast du halt keine Fallhöhe mehr. Dann kannst du nur noch besser werden, wenn du mal ein Röhren-M spielst, quasi, vom Spielgefühl her. Anstatt andersrum, wenn du nur das Beste die ganze Zeit hattest in Röhren-Ms und dann auf einmal digital spielst.
Obwohl ich wiederum denke, gerade für so, wenn du so In-Ear-Sachen spielst, ist wahrscheinlich der Camper da weit vorne, ne, was das angeht. Du hast halt mehr Möglichkeiten. Klar. Ja. Und klar. Also von daher.
Ja, klar, das stimmt, das stimmt.
Spielt ihr eigentlich
in ihr? Ich glaube, das.
Wahrscheinlich,
ja,
ne?
Stimmt, ja, klar. Ja, klar, das ist in ihr. Ja, das ging gar nicht anders. Ja.
Bei
denen. Wir haben auch Klick auf dem in ihr.
Ja. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Das macht ja auch Sinn, weil dann, ich meine, die Pyros sind wahrscheinlich auch klicktechnisch so programmiert. Oder sitzt da noch jemand an einem Hebel, der dran zieht, wenn die Feuerfontänen kommen soll, oder ist schon alles einprogrammiert?
Auch eine Mischung aus beiden. Also das meiste ist programmiert, aber es gibt auch ein paar, die halt noch manuell gezündet werden. Mhm. Aber das ist tatsächlich, also das Klick ist aus zwei Sachen wichtig, aus zwei Gründen. Erstmal, es gibt Stellen in der Show, wo halt die Bühne ist dunkel und die Band startet gleichzeitig natürlich aus dem Nichts und gleichzeitig geht das Licht und Pyros los. Das geht natürlich nur mit Klick. Mhm. So welche Stellen. Und das Zweite ist, ich weiß, dass einige meiner Kollegen den Klick so leise haben, dass sie den wirklich nur wahrnehmen, wenn nicht gespielt wird. Also für diese Stellen, wenn ein Anteil ist. Aber für mich ist der Klick wichtig, auch wenn ich mit in ihr spiele, jede Halle klingt natürlich trotzdem anders. Es kommt immer was von außen. Und es gibt manchmal, einige Hallen gibt es, wo der Sound so verwaschen ist, dass man einfach nur relativen Brei auf dem Ohr hat. Und da brauche ich den Klick wirklich, um mich wohlzufühlen und für die Tightness.
Ja, absolut. Das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich jetzt mal meine ersten Gigs mit In-Ear und auch mit Klick hatte, wie viel der Klick einem bringt. Und ich habe den Klick in meinen In-Ear-Mix auch lauter als manch andere Instrumente geschaltet, weil ich auch gemerkt habe, okay, es gibt Situationen, Riffs, da will ich ein bisschen abgehen und ich habe sofort gemerkt, wie ich nach vorne ziehe und wie ich schneller werde und der Klick, der holt einen dann so ein bisschen zurück und erinnert einen daran, werd mal ein bisschen langsamer, das ist jetzt gerade zu schnell. Es ist dann halt nur mega merkwürdig, das war so eine sehr unroutinierte Band, was den Klick auch angeht, weil es war auch deren erste Live-Show. Wenn dann bei einem Song auf einmal die 1 nicht mehr auf der 1, sondern auf der 2 sitzt, aber man am Ende des Songs irgendwie wieder so rauskommt, dass die 1 auf der 1 sitzt und ich gucke den Schlagzeuger an und frage mich, wie haben wir das denn jetzt hingekriegt?
Geil.
Sehr gut. Das darf bei euch natürlich nicht passieren, ja.
Das wäre doof, wenn die Pyro 2 Takte vorher losgeht, wäre komisch, ne?
Ja. Rein theoretisch kannst du ja dann Amp-Umschaltung und den ganzen Kram, weiß nicht, kannst du den mit MIDI verbinden, den Tech 21?
Nee.
Aber der Camper
Das. Der ist nicht MIDI.
Der Camper könnte auch mit Klick direkt umschalten. Ja, dann braucht man da gar nichts mehr zu drücken.
Hast du denn?
Ja,
aber das machen wir trotzdem manuell.
Hast du denn auf deinem Board? Also tatsächlich, ich kenne dieses Board. Ich habe das schon mal gesehen. Das ist quasi der Amp, Verzerrung. Und brauchst du denn? Du hast wahrscheinlich auch Clean Sounds oder Chorus oder sowas? Oder schaltest du alles selber auch?
Delay. Genau, es ist eigentlich wirklich alles, was man als Paul Landers braucht. Also von daher, es ist ja auch sein Signature Flyrick. Es ist eigentlich für ihr. Also von daher passt es halt perfekt, weil ich für die Völkerball-Show alles habe, was ich brauche. Also es gibt ein Delay, natürlich zwei Sounds. Es gibt einen Mitten-Boost und einen Boost. Mhm. Also ich kann auch die Boosten und die Mitten mitboosten für Solo-Parts. Kompressor, Stimmgerät.
Mhm. Cool.
Also dafür ist es echt super, ja.
Cool. Was mich mal noch interessieren würde, ist mal ein bisschen außerhalb vom Gear, falls ja auch hier ein paar Leute zuhören, die sich ein bisschen mehr für Völkerball interessieren und weniger jetzt für den ganzen Gitarrenkram, den wir reden, da müssen sie halt auch so ein bisschen durch, das ist ja auch ein Gitarren-Podcast. wie sieht denn so ein üblicher Völkerball-Gig-Tag denn aus? Wie ist denn das von der Routine her für dich? Weil da ist ja auch noch viel mehr mit drumherum, wahrscheinlich mit Garderobe, Schminken, der ganze Kram kommt ja noch mit dazu.
Mhm. Also eigentlich geht es ja vorm Gig kriegen wir halt schon, also Tage vorm Gig, genaue Anweisungen vom Booker, also wo wir uns treffen. Also wir haben einen Bandbus, wo sich die Band, also wir treffen uns am Bus, außer wir wollen halt selber fahren, was manchmal halt praktischer ist, aber sonst treffen wir uns am Bus, haben einen Startpunkt, Startzeit, fahren zum Gig. Meistens sind wir um 15 Uhr, sollten wir da sein. dann sind die Techniker schon 2 Stunden vorher da und der Aufbau ist schon im vollen Gange. Ui. Dann gehen wir erstmal Backstage, Garderobe, trinken was, kommen an und bauen dann unser Zeug auf. Also die Gitarren, also mein Gitarrenkram baue ich schon selber auf. Es wird zwar auf die Bühne geschoben, aber...
Verkabeln und sowas.
Das kleine Ding muss dann nicht wirklich geschoben werden. So, stell mir so einen Wagen vor, weißt du, so einen Schiebkarren mit dem kleinen Tractor, wo vorher die 4x12er drauf standen, jetzt so ein kleines Ding.
Aber, ein Moment, es ist schon mehr Aufwand. Ich klebe das Teilchen mit Gaffer fest, damit es nicht wegfliegt.
Es ist doch das Flyrig, das muss doch fliegen.
Das ist mein Ant, der da fliegt, verdammt.
Geil. Ja.
Genau, Aufbau und dann, dann ist manchmal noch ein bisschen Zeit bis zum Soundcheck. Mhm. Aber die Zeiten, die wir dann wirklich frei haben, die sind oft so kurz, dass man nicht wirklich was machen kann. Also es ist jetzt leider meistens nicht möglich, nochmal in die Stadt zu gehen und Kaffee zu trinken und gerade sich die Stadt anzugucken oder so. Ja, ja. Sonst ist dann immer sowas wie Aufbau, Soundcheck, manchmal gibt es sowas wie Interviews oder sowas. Dann, dann natürlich das Wichtigste, das Abendessen.
Natürlich.
Und
oh, das ist aber eine wichtige Frage, wobei ich mal merke, es schon rauszukristallisieren, weil da ist auch jeder unterschiedlich. Vor der Show oder nach der Show?
Ja, also am bestenfalls 2 Stunden vor der Show, damit, damit wir nicht mit vollem Magen auf die Bühne gehen. Das ist besonders
wie, für den Sänger. Ich wollte gerade sagen, für den Sänger ist es eine Qual dann.
Ja.
Es ist wie mit dem Schwimmen.
Ja.
Aber meistens, aber irgendwie wird es immer mehr, dass die Veranstalter uns auch nach der Show noch was hinstellen. Also dann noch Pizza bestellen für uns oder einen kleinen Snack oder eine Suppe oder sowas.
Geil. Mhm. Die braucht man
auch. Genau, aber eigentlich das Hauptessen, das Hauptessen ist aber vor der Show.
Ich mag das ganz gerne, so ich esse immer ganz gerne danach, weil eben genau deswegen dann, weil ich leider auch immer schnell unter Blähbauch und ich habe einen Bauch, der sehr wenig verträgt, sage ich mal, gerade mit meiner Laktose und so. Und da habe ich immer ein bisschen Angst vor, wenn dann doch irgendwo Sahne oder so dabei ist, dann ist das halt schnell, geht das schnell auf den Magen. Deswegen sage ich immer nach dem Gig, aber dann ist halt nie was da. Dann ist schon alles leer. Dann haben die anderen Säcke das schon weggegessen. Das ist das Problem.
Da müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht Sachen essen, die blähen, weil Methan und die ganze Pyroshow mit den Flammen ist schon gefährlich.
Ja, klar. Da kommt, kommen die Flammen überall raus. Das ist auch mal ein guter Effekt.
Ja. Moment, den Flammenwerfer haben wir gar nicht eingeplant.
Ja.
Geil. Ja, aber cool, genau. Und dann nach dem Abendessen aufwärmen, wärmst du dich viel auf für so einen Gig oder gar nicht mal so?
Eigentlich kaum, nee. Das machen wir eigentlich gar nicht. Also, ja.
Ihr habt eine gewisse Routine.
Beim Soundcheck, also bevor der, wenn wir aufbauen, ich bleibe da manchmal direkt nach dem Aufbau auf der Bühne und dudel noch eine halbe Stunde bis zum Soundcheck. Und das macht mein Gitarrenkollege, der Tobias, auch. Also wir haben dann schon vor dem Gig vielleicht 1 bis 2 Stunden wirklich gespielt.
Na gut, das ist schon mal.
Werden dann die Jazz-Standards ausgepackt.
Ja, also das muss ich sagen, das ist, es ist lustig, wie halt, wenn man in der Tribute-Band spielt, dass man auch irgendwie natürlich damit in, extrem als Player in Verbindung gebracht wird, was ja auch Sinn macht, weil man ja das Zeug auch spielen kann und sich ja auch damit identifiziert. Aber Völkerball ist tatsächlich eine wahnsinnig flexible Band. Das sind jetzt nicht nur die Metalheads, die nur den Rammstein-Sound bedienen können. Also der Tobi, mein Gitarrenkollege, ist ja auch studierter Jazzer und der spielt dann beim Soundcheck vielleicht auch mal Stella by Starlight mit Chord Melody. mit einem wunderschönen Sound und und
geil. Stella so zwei Rammstein. Welten prallen aufeinander. Eigentlich mal geil.
Ja, total.
Von einem Lied zum nächsten. So ein schönes Medley.
Ja, und manchmal, wenn wir halt als Band schon alle auf der Bühne sind und unser Sänger ist für den Soundcheck noch nicht da, dann spielen wir vielleicht auch instrumental irgendein Blues oder irgendwas Fusion-mäßiges und unser Tonmann mischt dann schon mal und freut sich.
Geil, das ist cool. Ja, und dann.
Also das ist wirklich eine Freude, in dieser Band zu spielen. Ich denke das dann schon, wenn ich dann halt mich umgucke und sehe die Typen spielen, das ist wirklich. Ich bin sehr dankbar, in so eine geile Band zu kommen, wo so gute Musiker drin sind, die auch so flexibel sind.
Absolut.
Und dann aber auch.
Ich weiß nicht, ob das was ausmacht. Ich weiß nicht, ob das letztendlich auch die Qualität steigert, dann wiederum für Rammstein. Das frage ich mich manchmal.
Ich glaube schon, weil ich glaube, es ist, ich glaub, es ist einfacher, auch wenn du ein größeres Bewusstsein über das hast, was du da eigentlich machst, jemanden zu imitieren. Natürlich ist das, Rammstein brauchen das natürlich nicht, weil Rammstein sind Rammstein, aber ihr imitiert die ja. Und ich glaube, es ist immer
so eine Rolle.
Ich erlebe es ja am eigenen Band. Es ist für mich jetzt in der Megadeth Stupid Band am einfachsten, die Songs zu lernen, weil ich mich am meisten mit meinem Instrument auskenne und dort halt einfach keine Probleme habe, schnell die Songs zu lernen. Wenn ich mir dann anschaue, wie die anderen teilweise echt lange brauchen, um mal sich so einen Song zu verstehen. Und ich glaube, wenn alle auf so einem Level sind, dann geht das ganz schnell und dann geht auch das Zusammengrooven wahrscheinlich super schnell, weil man da auch schon einfach rein beruflich so eine gewisse Routine drin hat.
Ja. Das stimmt bestimmt.
Das ist cool, ja. Ja. Aber dann auch, ihr seid dann aber auch richtig in voller Kostümmontur mit geschminkt. Rammstein haben ja so, glaube ich, so ein bisschen wie, als ob sie so Minenarbeiter sind mit schwarzer Kohle im Gesicht und so. Macht ihr das auch alles oder wie sieht das euer Schminkprogramm aus?
Genau, also dann geht der Tagesablauf weiter. Nach dem Abendessen ist vielleicht nochmal ein bisschen Pause und dann geht es eigentlich schon zum Schminken. Wir beginnen ganz locker eine Stunde vor der Show damit, dass wir in die Garderobe gehen und uns das Kostüm anziehen und schminken. Und das ist irgendwie auch eine wichtige...
Wie so ein Ritual, ne? Damit du dich auf die Rolle vorbereiten kannst, ne?
Ja, wirklich. Es ist so ein bisschen die Vorbereitung auf die Bühne. Dann switcht man wirklich um und dann fühlt sich das ganz gut an, dass man dann irgendwie die Transformation zum Metal
liest. Ja, ich glaube, das macht echt eine Menge aus. Nein, aber wirklich. Das macht wirklich, glaube ich, eine Menge aus. Ne?
Das ist bei mir der Moment, wenn ich meine Bartwichse ins Gesicht schmiere. Das ist dann die Transformation zum Metal Beast. Genau.
Zack.
Geil. Ja. Dann kommt die Show. Ich finde immer, einer der wichtigsten Songs der Show ist der Opener. Ist das bei euch immer gleich oder variiert das? Oder habt ihr schon so ein Favorite, wo ihr sagt, mit dem Song müssen wir schon anfangen?
Also da haben wir uns tatsächlich oft an Rammstein, was die gerade aktuell machen,
orientiert. Ach so, okay.
Und das hat aber schon sehr oft variiert. Also am Anfang meiner Völkerball-Zeit war es Reise, weil, wie gesagt, da war der Bezug zu der Völkerball-Tour und Völkerball-DVD wahrscheinlich noch mehr da. Dann hatten wir aber auch mal, ich glaube, wir hatten mal Sonne, das haben Rammstein auch bei einer Tour gemacht. Da haben wir das übernommen und jetzt sind wir beim Ramm-Lied, was Rammstein auf der vorletzten Tour, glaube ich, gemacht haben.
Cool.
Ja.
Ja, weil ich finde, es ist immer so ein wichtiger Moment, um die Leute einzuheizen, der Opener, dass der gut gewählt ist. Aber da macht man sich ja ein bisschen einfach, sage ich mal, indem man halt einfach dasselbe nimmt wie die Rammstein-Jungs, weil die wissen schon, was sie tun. Ja,
ja, absolut. Ich meine, was wir schon immer haben, wir haben einen schwarzen Vorhang, der die ganze Bühne verdeckt. Das haben wir immer gehabt, egal mit welchem Song wir angefangen haben. Weil wir so welche Aktionen wie Rammstein hatten, dass ja teilweise, dass die durchs Publikum gehen, auf die Bühne und diese Sachen, das haben wir nicht übernommen. Wir haben schon immer diesen Effekt, das Publikum sieht eine schwarze Wand und dann kommt die Musik beginnt langsam und es steigert sich dramatisch und mit Pyroknall fällt der Vorhang und die Band steht vorne und brettert los. Das ist einfach so ein geiler Effekt, den wollen wir schon beibehalten. Also von daher ist das, von daher starten wir manchmal mit denselben Songs, aber es ist nicht genau dieselbe Show, die Rammstein dann macht.
Gibt es so ein paar Favorite-Songs, wo du sagst, da freust du dich immer drauf, wenn du die spielst? Oder gibt es sogar Stellen, wo du sagst, oh Gott, die darf ich bloß nicht verkacken und jetzt muss ich mich ganz besonders konzentrieren, weil da stehe ich im Vordergrund?
Also das ist wirklich sehr, das ist echt interessant mit dem Verkacken. Dadurch, dass wir so viele Shows spielen, ist das meist ja wirklich im muskulären Gedächtnis gespeichert. Deswegen meine ich auch eben, man kann auch den Autopiloten arbeiten lassen, weil man die Bewegungsabläufe einfach so oft gemacht hat. Und kurioserweise, es dreht sich um, wenn man versucht, sich zu erinnern, wie denn jetzt noch was zu spielen geht, dann ist es weg. Und dann und
ja, das
genau. Und wir haben uns manchmal den Spaß gemacht, also Tobi, der andere Gitarrist und ich, dass wir uns vor dem Gig irgendwie fragen, hier, wie geht nochmal Sonne? Wo geht das?
Oh nein, das ist das Schlimmste überhaupt.
Also einfach den anderen das zu fragen, um ihn zu irritieren, weil man weiß, er wird jetzt, wenn Sonne kommt, darüber nachdenken.
Genau. Geil. Gewisse Favorite-Songs, die du am liebsten spielst live?
Ja, Asche zu Asche, komischerweise. Es ist so, als gesamter Song ist das jetzt gar nicht mein Lieblings-Rammstein-Stück, aber dieses simple, permanent einen Riff durchzubolzen und nur auf Tightness zu achten, das macht einfach tierisch Bock. Und das ist bei dem Ding halt extrem, ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ich finde, das macht insofern auch Spaß, wenn man merkt, wie tight dann auf einmal alles ist, auch mit dem Schlagzeug und so zusammen. Bei so einem simplen Riff, dann kann man auch sich ein bisschen auf den Band-Sound und eben auch die Tightness fokussieren und kann es auch so mal genießen und mal so richtig denken, Alter, ist das gerade tight, ist das gerade gut.
Ich frage mich manchmal, die Nuancen, die wir wahrnehmen übers In-Ear, die sind wahrscheinlich nach außen hin gar nicht wahrnehmbar. Ich denke, fürs Publikum machen die verschiedenen Gigs nicht so einen Unterschied, weil es schon immer tight auf einem hohen Niveau ist. Aber wenn manchmal die Band wirklich ganz besonders tight ist, dann geht schon die Sonne auf. Also das ist schon was, wo es
Das Publikum merkt das doch. Das überträgt sich doch.
Also man würde es vielleicht merken, wenn man zwei Versionen nebeneinander hören würde. Dann schon. Aber ich glaube nicht, dass jemand merkt, oh, jetzt sind sie aber nicht so tight. Weil da ist, glaube ich, alles schon.
Da ist bestimmt viel Musikerpolizei.
Das weiß ich nicht. Die ganzen Jazzer, die immer so vor der Bühne stehen mit verschränkten Armen, ja.
Aber ein bisschen zu laid back da.
Genau.
Geil. Ich glaube, da müsste man sich bei einer Rammstein-Tribute beim Gäste keine Sorgen machen.
Die Jazzpolizei nicht, aber jetzt Musikerkollegen kommen schon sehr gerne und sind auch beeindruckt, aber die sind dann meistens über dieses verschränkt mit dem Arm dastehen drüber hinweg und sehen halt irgendwie die Produktion als Ganzes und nicht, welches Solo jetzt gerade abgefeiert wird.
Ja, ich bin gespannt, wenn der Gig in Mainz ja stattfindet, dann werde ich das ja auch mal erleben dürfen. Hoffen wir, dass
ihr seid beide eingeladen, also meldet euch.
Auf jeden Fall. Wann ist das nochmal?
Also der wäre, ich glaube, am 9. Januar, aber es ist die Frage, ob der jetzt stattfinden kann.
Geil. Ja, okay.
Ja. Ist halt ein bisschen ansonsten warten, ansonsten später im Jahr.
Wie viele Shows spielt ihr denn so, wenn jetzt nicht Corona ist und wenn jetzt wirklich die Welt wieder heil und in Ordnung ist, was eigentlich nie ist, aber mal Corona abgesehen, wie viele Shows spielt ihr
denn? Kann ich genau beantworten, 60 Shows.
Wow,
da ist der Deckel gesetzt auf die 60, weil wir ja auch noch eigene Musik machen und es gibt ja eine Band, die heißt Heldmaschine und die besteht aus dem Sänger, dem anderen Gitarristen, und dem Schlagzeuger und dann noch externe Leute. Und die gehen auch zweimal im Jahr noch richtig auf Tour. Und genau.
Das ist krass, geil. 60 Shows, das ist schon.
Ja.
Das ist schon echt gut. Das sind so im Monat. Justin kann nicht rechnen, aber. Was, vier Shows im Monat?
Nee. 52 Wochen. Ja. 52 Wochen?
Genau, also eigentlich sind es dann natürlich mehr, weil es ja schon ein bisschen in Blöcke dann. Und das heißt, es gibt dann schon, wenn die Heldmaschine auf Tour ist, dann gibt es schon zwei Monate, die halt komplett für Völkerball geblockt sind. Also die 60 Shows, die verteilen sich dann eher auf 6 Monate. Entschuldigung, auf 10.
Ja, aber cool. Das ist ja dann schon ein guter Fulltime-Job, den man da eigentlich hat. Du machst auch neben deinen Unterrichtstätigkeiten an der NMA, in der du ja noch tätig bist, in die Music Academy in Koblenz, machst du ja auch nichts anderes außer die beiden Sachen, ne?
Ja, ich habe noch privat ein paar Schüler bei mir in Bonn, hab ein paar Skype-Lessons und ich mache meine eigene Musik ja noch. Das ist eigentlich auch noch ziemlich zeitaufwendig.
Absolut.
Aber es ist schon, glaube ich, ganz geil, wenn man halt weiß, okay, man hat was läuft und da kann man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf verlassen, wenn jetzt eben nicht sowas wie Corona kommt. Das hatte ich wahrscheinlich auch bei vielen Dingen Strich durch die Rechnung gezogen.
Ziemlich sicher, oder?
Ganz, ganz, ganz extrem, ja. Das ist wirklich, ich hoffe, dass es jetzt irgendwie im Frühjahr weitergehen kann, wir das wieder aufholen. Dann, Also jetzt für mich persönlich, ich bin bisher ganz gut durchgekommen. Es gab ja Hilfen zum Glück, gerade in Nordrhein-Westfalen hat das ganz gut funktioniert. Wenn ich die jetzt nicht zurückzahlen muss, das wird sich jetzt rausstellen, dann bin ich bisher mit einem blauen Auge davon gekommen.
Aber ihr hattet ein paar Shows, hattet ihr jetzt auch noch in letzter Zeit, ne?
Ja, das lief eigentlich ziemlich normal. Das war sehr, sehr gut.
Cool. Ein bisschen Normalität wünschen wir uns ja alle, was das angeht. Das war sehr schön.
Echt
schön. Wie ist denn eine letzte Frage oder eine letzte Sache, die mich natürlich noch interessiert, ist, ich meine, ihr mit Völkerball, ihr seid Rammsteins größte Tribute-Band. vielleicht sogar europaweit, vielleicht sogar, gibt es sonst auf der Welt noch andere Rammstein-Tribute-Bands, die in euer Niveau rankommen?
Naja, es gibt ja schon noch in Deutschland Stahlzeit, die sind auch noch ziemlich groß.
Mhm. Aber die, ich glaube, die haben nicht so die Größe wie, ich will ja gar nicht auf die Größe jetzt groß reingehen, sondern halt, wenn man so eine gewisse Größe als Tribute-Band dann hat, gab es denn dann auch schon mal Kontakt zu den Rammstein-Leuten? Das wollte ich auch Kennt fragen. Ihr die? Habt ihr die schon mal persönlich irgendwie kennengelernt oder so?
Persönlich kennengelernt nicht, aber wir haben Leute bei uns im Team, die auch für Rammstein gearbeitet haben. Ah, also das waren okay. Das waren mal Bühnenarbeiter und wir haben auch ein Tour, ach, wie heißt es denn? Tourleiter.
Tourmanager.
Tourmanager dabei und da hatten wir auch einen, der auch bei Rammstein vorher die Tour gemacht hat. Also da gibt es schon immer so Verbindungen, entweder von Mitarbeitern, die für beide Bands arbeiten oder aber indirekt Kontakt übers Management haben wir auch gehabt.
Ah ja, aber und, das ist ja auch praktisch für Völkerball, die GbR, sag ich mal, weil dann hat man direkt auch gewisse Connections zu Locations, zu Veranstaltern und so, die da wahrscheinlich auch ein bisschen einem hilfreich sein können. Ja,
ja. Ja, da ging es jetzt eher um die GEMA, aber
ja, natürlich.
Ja, ich glaube, die spielen natürlich schon größere, viel größere Locations, aber wir wissen, dass Rammstein uns mögen. Also die haben Völkerball schon sich angeguckt und für gut befunden. Cool. Und ich glaube, Lindemann hat uns mal als Propheten Rammsteins bezeichnet, weil wir in Gegenden spielen, wo die nie hinkommen und wir ja auch quasi neue Fans.
Ja, können die mal ein bisschen für abdrücken, würde ich sagen.
Und für einen erschwinglichen Preis natürlich. Also das ist ja auch, ich glaube, ein Völkerball-Konzert ist einfacher hinzugehen und Tickets zu bekommen, als jetzt ein Rammstein-Konzert, wo die Tickets nach so und so vielen Stunden schon ausgebucht sind. Ja, nee, ich kenne auch ein paar Leute, die ich tatsächlich schon mal live gesehen habe. Als ich letztens bei dir war und wir das Foto gemacht haben, hat mich auch ein Freund angeschrieben. Oh, cool, Völkerball, habe ich schon viermal gesehen. Toll.
Oui. Cool. Es gibt auch echt immer wieder Leute, die nach dem Konzert zu uns kommen und sagen, eigentlich haben sie mit Rammstein nie was zu tun gehabt oder sie mochten es nicht, aber jetzt, nachdem sie die Show gesehen haben, verstehen sie das ganze Konzept Rammstein.
Ich wollte gerade sagen, weil es ist ja was anderes, ob du jetzt die CD hörst oder ob du da beim Gig bist. Ne? Das ist nochmal was ganz anderes.
Ja, ich meine, manchmal wirkt es auch so, Rammstein haben ja dieses Image, dieses sehr militärische und so. Und wenn man sich jetzt nicht wirklich mit Rammstein auskennt, dann ist das ja das, was einem sofort irgendwie aufblitzt, wenn man an Rammstein denkt. Aber wenn man die Show sieht und sieht, wie das durch Flake eigentlich alles ad absurdum geführt wird, dann hat das Ganze, finde ich, einen anderen Geschmack.
Das stimmt.
Ne? Also, ja.
Cool. Ja, sehr schön, Björn. Da haben wir mal ein gutes Stündchen über Völkerball gesprochen, das Leben in einer Tribute-Band und vor allem in einer so besonderen. Ich meine, das ist ja jetzt auch keine Band wie die x-beliebige Metallica-Band, die es quasi in jedem Dorf gibt.
Ich wollte gerade sagen, die gibt es in jedem Dorf, oder?
Ja, da gibt's, das erlebe ich momentan auch. Die gibt es echt überall.
Wie gesagt, ja, Justin, du wolltest das doch auch gerne.
Ja, du wolltest doch mal den Sandman spielen.
Genau. mit einem War-Pedal.
Ja.
Genau, mit einem Warpedal. Oh Gott, das müsste ich mir erstmal zulegen, aber. Ich sag mal, unser Dave Mustaine von Megadeth ist ja der Kirk Hammett in der Metallica Tribute Band. Da kann der dann den ganzen Kram machen.
Ach, ist er, okay. Das ist krass.
Ja. Wir haben auch unsere erste Show, die wir hatten, waren quasi mit der Metallica Tribute Band zusammen und dann hat er quasi zwei Gigs hintereinander gespielt.
Oh. Ja. Okay.
Zuerst den coolen Kram und dann den einfachen Kram.
In welcher Band spielt er denn? Welcher Metallica?
Die heißen Metallica, aber cool. Nicht. Also Metallica, die kommen aber hier aus dem Süden, also Mannheimer Ecke. Nicht zu verwechseln mit Metallica, die bei euch aus dem Siegener Raum kommen.
Okay.
So. Genau. Ja. Weil wie gesagt, Metallica-Coverbands gibt es halt echt viel zu viele. So. Ja. Aber ziehen und funktionieren auch immer. Ja. Das haben wir da auch jetzt gemerkt, weil da ja halt jeder die Songs kennt. So, ja, super. Dann danke dir, Björn, dass du hier Gast in unserer Show warst, in unserer Podcast-Folge.
Sehr, sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Sehr cool.
Danke, Fabian,
danke fürs Podcast. Danke euch, Leute.
Bitte, bitte. Danken unseren Zuhörern da draußen fürs aktive und fleißige Unterstützen. Wenn ihr doch bei iTunes oder bei Spotify oder keine Ahnung was seid, dann könnt ihr da auch gerne mal eine 5-Sterne-Rezension hinterlassen, wenn euch diese Folge gefallen hat oder euch generell ihr denkt, Let's Talk Guitar ist ein toller Podcast, die können wir damit mal ein bisschen supporten. Da kriegen wir ein paar mehr Zuhörer. Und ja, und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
Bis dann.
Ciao.
Down.